Komm rein! Ich konnte sehen, dass du mich beobachtet hast.
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Dann sehen wir uns morgen.
Ja.
Scheiße, was? Wer zieht denn mitten in der Nacht aus?
Ist nicht ungewöhnlich.
Sie wollte gehen.
Ist das so schwer zu verstehen?
Ich verstehe nicht, wieso sie es nicht erwähnt hat.
Vielleicht steht sie nicht auf sie. Vielleicht ahnt sie, dass sie arm sind und ihre Miete nicht zahlen.
Eine geheime Botschaft? Und wie lautet sie?
Es bedeutet, sei still. Unsere Welt wimmelt von Codes und unterschwelligen Nachrichten. Von Silver Lake bis Hollywood Hills.
Und du denkst, dass deine Verbindung zu Sarah existiert?
Ich kenne die Kleine.
Das ist eine Botschaft in der Musik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Bahnhofskino Extended Edition. Das sind die Bonusfolgen ohne Daniel, aber auch ehrlich gesagt so ohne Bonus. Also will heißen, die sind nicht hinter irgendeiner Paywall, sondern für alle da. Das sind Folgen für Menschen, die wo gerne Podcasts hören, aber eben die sagen, ja, vielleicht kann auch Herr Gramsch mal pausieren. Sie einfach mal eine wohlverdiente Woche Ruhe gönnen, so wie in dieser Woche und der Patrick alles machen lassen. Und bei solchen Gelegenheiten begrüße ich immer gerne Gäste. Und natürlich habe ich da so eine Shortlist von Lieblingsgästen und auf der steht ziemlich weit oben. Vielleicht sogar an allerhöchster Stelle, aber ziemlich weit oben, der Finn Becker aus Hamburg. Hallo Finn.
Oh. Hallo Patrick, das freut mich
ich
aber.
Ich weiß ja nie, wer zuhört. Am Ende, also nein, das war ein berührtes Oh. Also das, okay. das war so ein A, W, das war nicht ein Oh, ich will aber Nummer 1 sein.
Nein, das war ein A mit mehreren Ws. So wie wenn man eine süße Katze anguckt. Oder einen süßen Hund.
Oder einen süßen Hund. Ja, weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass Menschen zuhören, die auch schon mal zu Gast waren und sich dann denken, hey, Moment, ich bin doch der Nummer 1.
Ich bin doch der Lieblingsgast.
Patrick hat mir das so mal gesagt damals. Und ja, für diese Möglichkeit muss man immer noch ein bisschen Raum lassen. So oder so, ich freue mich, heute mit dir zu sprechen über einen Film, über den zu sprechen, es mir ein Bedürfnis war. Und zwar schon seit längerer Zeit.
Du hattest den schon ein paar Mal in den Mixer geworfen, wenn wir irgendwie überlegt hatten, über was man reden könnte.
Ja.
Und ich war schon dankbar, ihm jetzt wieder begegnet zu sein.
Das finde ich cool. Denn ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Wir reden relativ selten in diesem Format über aktuelle Filme. Aber ich finde Under the Silver Lake, über den wir heute sprechen, von David Robert Mitchell, ist so ein Film, der passt mir ganz gut in den Kram, wollte ich sagen. Weil er wirkt eigentlich ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Ist er auch sogar ganz konkret. Er ist nämlich produziert im Jahre 2016, kam ins Kino im Jahr 2018, spielt aber, glaube ich, im Jahre 2011.
Ja, das ist alles nicht ganz so ersichtlich.
Und eigentlich auch ziemlich egal, muss man sagen, mit Blick auf die Handlung.
Ist aber ja ein Stilmittel, das Herr Mitchell gerne mal benutzt.
Ja.
Also so diese Zeitentrücktheit.
Ich habe jetzt zum vierten Mal gesehen und versucht darauf zu achten, ob dieser Punkt, er spielt eben nicht in der Jetztzeit, sondern eben 5 Jahre zuvor irgendeine Wichtigkeit hat für die Handlung, irgendeine Relevanz, ob wir dort Filmposter an der Wand sehen, die es eben 2016 nicht gab oder 2018, ob es dort technische Gadgets gibt, die eben einfach fest verankert sind im Jahre 2011 oder 2012, wenn dieser Film hier spielen soll, aber mir ist dergleichen nichts aufgefallen. Also zumindest nichts, was irgendwie eine Relevanz hätte für die Handlung oder die Figuren.
Ich habe mich halt nur gefragt, natürlich so 2016 bis 18 wäre Social Media natürlich noch mehr ein Thema gewesen. Also da habe ich mich halt gefragt, ob da Leute einfach so verschwinden könnten, was ja auch ein Thema dieses Films ist. Also ob man da nicht mit der Nachbarin sofort irgendwie schon Instagram ausgetauscht hätte oder sowas.
Ja,
ne? Aber
ich stimme dir bedingt zu, tatsächlich. Es war sicher nicht so eine große Nummer, aber es gab es ja auch schon.
Ich meine, es gab es schon, aber noch nicht halt in dieser Frequenz. Ne?
Ja, wir waren damals alle bei Facebook, Anfang der 10er Jahre und haben uns doch irgendwie wehmütig von MySpace gedanklich und StudiVZ getrennt, die den Weg alles irdisch gegangen sind. Ich war nie da, aber ich war bei Facebook 2011. Noch.
Ich auch.
Ja. Under the Silver Lake, wie gesagt, kam 2018 in die Kinos, wurde aber schon 2 Jahre zuvor produziert, ist tatsächlich auch ein Film, bei dem man es ahnen konnte, dass er etwas so herummeandert, herumirrt, bevor er eben einen Verleih findet, wobei ich glaube, A24 relativ früh gesagt hat, wir vertreiben den zumindest im nordamerikanischen Sprachraum, und der dann eben auch mit einiger Verspätung Ende 2018 in die deutschen Kinos kam, mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, Riley Keough, spreche das richtig aus? In der weiblichen Hauptrolle, wobei Hauptrolle setze ich mal dicke Gänsefüßchen, also eigentlich gibt es nur eine große Hauptrolle, und das ist eben Andrew Garfield als Sam, und jede Menge anderes Personal, teilweise durchaus namhaft, also Topher Grace spielt mit, Jimmy Simpson spielt mit, Saoirse Mammet taucht gegen Ende auf, Patrick Fischler ist zumindest so eine Gesichtsbekannter.
Sidney Sweeney soll irgendwo da rumlaufen. Sidney
Sweeney soll irgendwo rumlaufen, die jetzt auch ja zu Star-Ruhm gekommen ist in den letzten 2-3 Jahren. Spätestens noch White Lotus. Die sind alle da, tatsächlich. Und die meisten von ihnen erkennt man eben auch. Aber
Es ist ein Andrew Garfield-Film. So,
das auf jeden Fall. Ich habe dir schon im Vorfeld gesagt, ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob es einfach mein allmähliches Versagen ist, Menschen, die jünger sind als ich, auseinanderhalten zu können, oder ob die für mich eben, will heißen, sehen die für mich alle gleich aus, weil sie eben alle gleich aussehen, oder bin einfach ich als alternder Mann nicht mehr in der Lage, diese ganzen, vor allem hier jungen Frauen, 20-somethings hier zu differenzieren, weil die für mich einfach alle aussehen wie blasse, dünne Hollywood-Mädels.
Nee, ich glaube nicht, ich glaube genau das war der Plan dahinter. Uns genauso orientierungslos zu machen wie Sam.
Ja, sehr schön. Und ja, das kommt ja doch dazu. Die meisten von denen haben ja auch gar keine Namen. Ich dachte erstmal, als ich den Film zum allerersten Mal sah, ich habe ihn ja eher zufällig erwischt beim großen internationalen Streaming-Anbieter und war dann relativ überrascht davon, erstmal den Namen David Robert Mitchell zu sehen, dessen It Follows ich ja ganz famos fand, aber dann eben auch festzustellen, dass das ein ganz anderer Film ist als It Follows, und mich darüber zu wundern oder mir selber die Frage zu stellen, kann ich einfach nur der Handlung nicht folgen oder ist die bewusst so kryptisch angelegt? Hab ich nur das Gefühl, die haben alle keine Rollennamen oder haben die tatsächlich keine Rollennamen? Und mittlerweile kann ich mir eben über die Antworten auf all diese Fragen relativ sicher sein. Nämlich, dass es alles so beabsichtigt vom Schöpfer.
Ja, genau. Es ist eine Art Thomas-Pynchon-Verfilmung ohne Thomas-Pynchon-Roman, der dem zugrunde liegt. Schrieb, glaube ich, dein lieber Kollege André Wenzel in seiner Kurzrezension. Ja.
Grüße an André. So. Worum geht's? Die OFB, die Inhaltsangabe hat geschrieben, Pierrot Le Fou, und Pierrot Le Fou schreibt bei der OFDB, Sam, einem nerdigen Mitdreißiger mit einem großen Hang zur Populärkultur, der sich durch seine Zeit in Los Angeles ohne gesichertes Einkommen vertreibt, wachsen die Rechnung und Mahnung über den Kopf, derweil die Umgebung von einem mysteriösen Hundekiller heimgesucht wird. Als Sam eines Nachts die attraktive neue Nachbarin Sarah kennenlernt und ihr relativ nahe kommt, ist diese tags darauf bereits spurlos verschwunden. Fortan hängt er sich immer mehr in Nachforschungen, die Sarahs Verschwinden erhellen sollen. Sonderbare Zeichen in ihren 4 Wänden stehen am Anfang seiner Suche. Als ihre letzten Habseligkeiten dann von 3 jungen Damen entwendet werden, führt eine Spur zu einem Mann im Piratenkostüm. Hilfe hält Sam von einem verschrobenen Comiczeichner, der ihn tiefer in die Welt der Codes und Geheimbotschaften einführt, welche sich neben seltsamen Zufällen in Sams Umgebung zu häufen scheinen. Und dabei belasse ich's. Das geht jetzt doch so ein bisschen weiter. Ich habe mich ein bisschen tatsächlich jetzt im Vorfeld gefragt, wie man an diesen Film herangehen sollte, weil ich schicke mal vorweg, für mich ist es, also es gibt 2 Annäherungspunkte, nämlich Under the Silver Lake als Vibe-Film, als Stimmungsfilm zu betrachten, ja, oder eben als plotgetriebenes Mysterium, das es zu entschlüsseln gilt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Ersteres finde ich persönlich interessanter. Ich befürchte aber, Letztgenanntes finden die meisten Menschen, die uns zuhören und denken, ich will Antworten interessanter. Was denkst du?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht noch eine 3. Möglichkeit hier reinbauen, die vielleicht aber nicht, also notwendigerweise vielleicht auch mit beiden verbunden ist, wer weiß das schon. Also das erste Gefühl, das ich jetzt hatte, ich habe Under the Silver Lake jetzt 3-mal gesehen und 2-mal davon in den letzten Wochen. Was ja aber auch zeigt, wie der Film mich beschäftigt hat. Das erste Gefühl, was ich jedes Mal hatte, ist eine komplette Überforderung.
Ja.
Dass ich auf eine, glaube ich, positive Art und Weise nicht weiß, was David Robert Mitchell hier von mir möchte. Weil mir wird eine sehr geschätzte Professorin von mir sagt immer, wir spielen Fang den Intertext. Und in diesem Film spielen wir ja wirklich auch Fang den Intertext. Also von Hitchcock über De Palma wird uns in den ersten 3 Minuten schon alles um die Ohren geworfen. Mhm. Also unsere Hauptfigur heißt Sam. ist ein Detektiv, also ist so eine Art Noir-Detektiv, der sich durch Los Angeles durchslackt, der dann im das Fenster zum Hof-Stile mit einem Fernglas seine Nachbarin bespannt. Dann haben wir eben Riley Keough, die sehr stark nach Marilyn Monroe gemodelt ist, ja sogar auch diesen Pool-Short, den es da von ihr gibt, einmal direkt nachstellt.
Ja.
Und da sitze ich dann erstmal davor und denke mir, oh Mann, das sind ja so viele Zeichen, die ich hier entschlüsseln muss. Bringt das überhaupt was? Ich glaube, nein. Denn in diesem Film geht es ja auch ums Zeichen entschlüsseln und darum, dass es vielleicht dass man sich irgendwann in was reinsteigert, was vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Deswegen,
ja.
Ich glaube, den Plot zu entschlüsseln macht, glaube ich, gar nicht so viel Spaß. Vor allem, weil der Film es selber ja auch nicht komplett ernst nimmt. Und ich glaube, das war eine Entdeckung, die ich erstmal machen musste. Nämlich, dass das hier keine Affirmation von Verschwörungsideologien ist, sondern sich für mich an sehr vielen Punkten schon sehr klar herausstellt, der Film nutzt sehr viel Zeit dafür darzustellen, dass Sam schon ein ziemlicher Depp ist. Und
oh ja.
Dass auch die Codes,
ja.
die man auch lesen kann aus der Welt. Ja, also sagen wir so, auf die Idee zu kommen, dass es sexualisierte Codes in Werbung gibt. Also da habe ich auch erstmal geschluckt, als mir das gesagt wurde und dachte immer, Mann, da überdenke ich aber mal mein ganzes Leben. Also wirklich, diese Montage, wenn eben der Comic-Nerd das erklärt in einem Brustton der die da oben Überzeugung. Ich habe wirklich herzlich gelacht, wie ich es mehrmals bei diesem Film getan habe.
Ich glaube, was du sagst, ist ganz, ganz wichtig, nämlich trotz der Präsenz von Andrew Garfield, der erstmal wahnsinnig sympathisch rüberkommt, ich meine, hey, er ist zwar der unbeliebteste Spider-Man, aber er war mal Spider-Man,
ja.
Ist unser Protagonist kein wirklicher Sympathieträger, sondern eigentlich ein ziemlich schlimmer Mensch. Und von dem Gedanken muss man sich erstmal lösen. Und ich glaube, das ist etwas, was mir auch den Film am ersten Mal, möchte ich sagen, verleidet hat, aber so ein bisschen schwer zugänglich für mich gemacht hat, weil ich dachte, naja, gut, das ist also, ich weiß ziemlich genau, welche Geschichte der Film erzählt. Und am Ende sollen meine Sympathien auf der Seite hier von Sam, von Andrew Garfield sein. Und je mehr und mehr der Film voranschreitet, merkt man eben, oh Gott, das ist ein ganz, ganz schrecklicher Mensch. Und also nicht nur, also einfach was seine Persönlichkeit betrifft, seine Haltung, sondern eben auch seine Intelligenz. Ist ein sehr naiver, unbedarfter Mensch, der eben immer wieder auf andere Figuren stößt und denkt, wow, was erzählst du da? Wow, das hätte ich niemals gedacht. Also, und was eben auch so seinen gesamten Hang zu Verschwörungsnarrativen betrifft, auch so eine Art Mulder für Arme ist. Also der ständig auf irgendwas stößt, von dem er denkt wow, da ist eine spannende Geschichte hinter, erzähl mir mehr. Und dann kommt eben genau sowas dabei raus, wie du es beispielhaft gerade erwähnt hast, dass ihm etwas erzählt wird, was ich glaube jedem einigermaßen gerade ausdeckenden Menschen seit vielen Jahren oder Jahrzehnten klar sein sollte.
Ich möchte nochmal aber auch wirklich ein großes Kompliment an Andrew Garfield aussprechen.
Ja.
Dass er es schafft, ich meine, das ist ja wirklich ein wunderschöner Mann, auch schafft wirklich wie der letzte Schluffi in diesem Film rüberzukommen, der so gefühlt den ganzen Film im gleichen T-Shirt verbringt, mit diesem, ja, eher so 12-Tage-Bart als 3-Tage-Bart, immer eine Kippe im Mund und eine Dose Bier in der Hand. Was dann aber, und ich glaube, das sind so meine Problemchen mit Under the Silver Lake, was dann für mich nicht passt zu dieser, wir sollen diesen Protagonisten, auch, was heißt nicht ernst nehmen, aber wir sollen ihn durchaus auch kritisch hinterfragen, ist, dass David Robert Mitchell dieser Sam-Figur alle 10 Minuten eben eine neue, enorm schöne Blondine in die Arme treibt,
ja.
Die sich nichts Besseres vorstellen kann, als mit dem in die Kiste zu steigen. Und das ist jetzt, wo ich alle 3 Filme von Herrn Mitchell gesehen habe, ein Stilmittel, das mir doch in allen 3 seiner Filme aufgefallen ist.
Ja.
Dass da immer ein etwas schlaksiger, etwas unscheinbarer Junge durch die Gegend stapft, der aber der Stecher Nummer 1 in seiner Nachbarschaft ist.
Der Stecher Nummer 1 in seiner Nachbarschaft. Ja, das ist ein legitimer Kritikpunkt oder eine Anmerkung, eine Beobachtung, die man natürlich dadurch entschärfen könnte, dass man im Falle von Under the Silver Lake, ich möchte jetzt nicht für The Myth of the American Sleepover oder It Follows sprechen, aber dass Under the Silver Lake auch durchaus als großer Tagtraum gedeutet werden kann, als
natürlich.
Kiffertraum, weil Sam, unser Protagonist, ja komplett vernebelt durch das ganze Geschehen hier wandert. Also ich habe nicht das Gefühl, den einmal nüchtern zu sehen. Der ist entweder intoxicated von Marihuana, Alkohol oder härteren Drogen. Er wirkt niemals so richtig wach. Und die wenigen Momente, in denen er wach ist, nämlich dann Epiphanien jedweder Art hat, also ihm wiederum Sachen bewusst werden, die uns allen wahrscheinlich schon lange bewusst waren oder alternativ auch Sachen sind, die uns nie wahnsinnig interessiert haben. Zum Beispiel, wer alle modernen Popsongs der 90er und 0er Jahre geschrieben hat und teilweise auch in die 80er noch reingerätschend. Also ja, auch das wirkt alles sehr, sehr irreal. Es ist so eine LA-Fantasie tatsächlich. Mhm. Ich glaube, so wie sich das Menschen auch vorstellen, die in vergleichsweise jungen Jahren nach L.A. gehen und sich denken, hier mache ich meine große Karriere. Ich meine, klar, die wollen nicht aus ihrer Wohnung rausgeschmissen werden, aber auch das ist ja so ein Schicksal, was niemals wirklich ihm zu drohen scheint. Ich meine, da steht zwar immer der Vermieter und sagt, hier, du hast deine Miete nicht bezahlt, übermorgen bist du raus, aber letztendlich ist das keine wirkliche Bedrohung. Und auch, also er scheint keinen Erfolg zu haben wirtschaftlich. Er scheint in einer wirtschaftlich prekären Lage zu leben, möchte ich mal sagen. Andererseits hat er da einen sauteuren Ford Mustang vor der Tür stehen und wohnt in einem, glaube ich, ziemlich angesagten Viertel.
Ja, das ist auch eine recht große Wohnung. So.
Ja, ja. Also das, was wir da sehen, können wir alles nicht ganz ernst nehmen. Ich habe mich gefreut, jetzt erst ehrlich gesagt im Nachgang zu unserer Filmgesprächverabredung zu sehen, dass du den Film gar nicht so gut rezensiert oder bewertet hast damals bei Letterboxd, weil ich dachte, du magst den auch wie ich und hatte schon befürchtet, oh, das wird jetzt hier so ein langweiliges Verklopfen uns gegenseitig. Und
Finn klopfen sich gegenseitig auf die Schulter.
Genau, wir klopfen uns gegenseitig auf die Schulter darüber, dass wir diesen Film mehr zu schätzen wissen, als ich glaube, die meisten Menschen. Tatsächlich, ich sag's gerade, ich schick's jetzt schon mal raus, ich halte das hier für einen der maßgeblichen LA-Filme der letzten 20, 30 Jahre. Also du, im Vergleich dazu lasse ich sowas wie La La Land gerne links liegen. Also Under the Silver Lake ist, glaube ich, für mich der beste LA-Film seit Mulholland Drive und Los Angeles Place Itself. Also und dazu gehört schon einiges, weil ich mag tatsächlich Stadtfilme, ich mag Filme, die mir Städte, gerade amerikanische Städte, so als Sehnsuchtsorte verkaufen. Und das ist tatsächlich für mich ein wirklich toller LA-Film, weil der ohne, ich kenne LA nicht, aber er verkauft mir den Ort, also Los Angeles als begreifbaren, als nachvollziehbaren Ort und als Ort, den ich auch so begreife, dass ich mir denke, ja, ich könnte mir vorstellen, da zu leben oder zumindest welchen Reiz es für Menschen ausübt, die dort leben zu wollen. Wie geht's dir?
Ich stimme dem komplett zu. Also ich würde dir auch recht geben, dass das ein sehr, auf jeden Fall ein sehr interessanter LA-Film ist und auch ein maßgeblicher LA-Film ist. Ich weiß auch nicht ganz, was zu dieser, also ich will es auch nicht komplette Ablehnung nennen, ich weiß auf jeden Fall, beim ersten Mal gefiel mir der Film nicht gut und Dinge, über die ich jetzt gelacht habe, empfand ich dort als eklatant nervig und als ziemlich platt. Mhm. Ich glaube, ich frage mich an vielen Punkten einfach, inwieweit hier kommentiert wird oder inwieweit einfach reproduziert wird, wenn man das soweit sagen kann. Also inwieweit sich David Roald Mitchell halt bewusst ist, wie häufig hier halt Frauen auf den Hintern gefilmt wird. Mhm. Also macht er das, weil wir eben hier den Blick des Losers Sam emulieren?
Ja, natürlich.
Oder macht er das, weil er eben den Frauen auch auf den Hintern filmen möchte? Und ich glaube, das ist so eine Grundfrage, die ich mir die ganze Zeit während Under the Silver Lake stelle, die mich selber auch irgendwie überrascht, weil mich das nicht immer stört, sagen wir so.
Wir haben hier einen Film, der 139 Minuten lang ist und in jeder einzelnen Minute die Sicht von Sam auf die Dinge zeigt. Von daher denke ich mal schon, dass die Kamera seinem Blick entspricht. Ja. Ich glaube, es gibt keine Szene ohne ihn in diesem Film.
Nee, gibt's auch nicht. Dann weiß ich halt in manchen vielen Punkten einfach nicht, inwieweit ist es auch irgendwie so eine Nerd-Male-Wishful-Filmen-Fantasy. Mhm. Aber du hast natürlich mit dieser Lesart, dass das Ganze eben einfach ein komplett verkiffter Tagtraum ist, auch einen guten Gegenbeweis dafür gebracht. Ich glaube, dafür ist es mir dann aber nicht abgedreht genug.
Ja, verstehe ich.
So. Also weil es ist dann eben nicht mal Mulholland Drive, sondern es bleibt irgendwie immer noch in so einem erklärbaren Raum.
Ich habe den Film jetzt zum vierten Mal gesehen und ich glaube, mein Eindruck ist jetzt kein maßgeblich anderer als beim ersten Mal. Ich fand ihn schon beim ersten Mal ziemlich toll, wobei ich eben, wie gesagt, eben diese gedanklich-emotionale Hürde erstmal überspringen musste, um die Figur von Sam zu verstehen, die ich beim ersten Mal eben begriffen habe als ja typische Andrew Garfield-Figur, nämlich der spielt wahrscheinlich einen Sympathieträger. Tut er eben nicht. Und jetzt beim wiederholten Sehen wurde mir der Film eigentlich immer lieber, weil ich eben auch diesen ganzen Thriller-Plot und die Verschwörungsnarrative und dem dunklen Geheimnis, dem Sam auf der Spur ist, dass das für mich immer mehr und mehr an Bedeutung verliert, weil sich eben auch durch diese Blickweise, das Ganze als verkifften Tagtraum zu sehen, eines Losers, so leid es mir tut für Sam, so würde ich ihn bezeichnen, hilft vielmehr den Film zu genießen und das, was er eben aussagt über die Kultur, über die Menschen in L.A., was das irgendwie für ein Zusammenkommen ist, wie Menschen einfach, die nur Dinge reproduzieren, schön, dass du das Wort irgendwie mal hier in den Raum geworfen hast, und einfach nur ihre Oberflächlichkeiten ausleben, was das für eine Art von Mikrokosmos ist, in dem wir uns hier bewegen. Und in den kann ich mich komplett fallen lassen und den einfach so genießen und einfach auch mehr Freude daran haben, dass wir eben auch all diese verqueren Gestalten sehen, die nichts zu bieten haben, die einfach nur leere Fassade sind. Und einiges entlarvt Sam ja auch selber im Laufe des Films. Also wir haben zum Beispiel immer diese Band, die hier aufschlägt in der ersten Filmhälfte. Jesus and the Brides of Dracula. Die uns verkauft wird als eine Band, ich möchte mal sagen, die im weitesten Sinne irgendwie noch was zu sagen hat. Und die machen gute Musik und so. Und je mehr wir über die erfahren, desto mehr sehen wir einfach, wie lächerlich die sind, bis sich eben dann offenbart, also bis wir dann eben irgendwann an einer Szene ankommen, in dem wir den Leadsänger gerade beim Scheißen von der Toilette ziehen und dann nochmal David Robert Mitchell uns nicht erspart, nochmal auf die Fäkalien in der Kloschüssel zu schneiden, bevor wir eben sehen, wie unser Protagonist den Typen verprügelt und das alles so komplett entzaubert wird. Und daran habe ich eben mittlerweile richtig Spaß daran, an dieser Entzauberung des Mythos L.A. und der ganzen Lebensart dort.
Das finde ich auch wahnsinnig reizvoll. Ich glaube, ein Punkt, der mich immer ein bisschen stört, ist so, dass der Film dann aber doch auch irgendwie noch so eine ernsthafte Abrechnung mit der Kulturindustrie sein möchte. Also dann hier und da aber doch auch noch mal was zu sagen haben möchte, nämlich über, ja, wie du gerade schon gesagt hast, über Bands, die eben eine Rebellion propagieren, aber doch eigentlich ein Kommerzprodukt sind, über eine Jugend, die nur eine Idee war. Also ich habe eben das Gefühl, bei David Robert Mitchell geht sehr viel eben halt auch um Jugend, also in all seinen drei Filmen. Und bei Under the Silver Lake sind wir eben an dem Punkt angekommen, wo sich eben fragt, ist nicht die Idee von Jugend an sich ein reines Konstrukt? So, also irgendwie bei Myth of the American Sleepover haben wir noch jugendlichen Ritualen gefolgt, weil wir hatten eben nichts zu tun, es war der letzte Tag der Mittelschule, wir geben auf Sleepovers und so macht man das eben. Und bei It Follows ist es natürlich der Verlust der Unschuld durch personifizieren. Und hier dann eben eher die Idee, so als Mit-30er vielleicht auch irgendwie zynisch auf die Welt zu blicken und zu merken, ah, es kommt ja alles wieder. Keine Ahnung, damals war es Empört euch, jetzt ist es Nirvana und wieder 20 Jahre später, keine Ahnung, was ist es dann? Ist es das Sixten oder Chiago oder sowas? Das mag schon sein.
Ja.
Ich glaube, meine Grundfrage bei dem Ganzen ist einfach immer, wie ernst meint der Film das dann doch? Weil vieles meint er nicht ernst. Ich kann mich aber nicht frei davon machen, an manchen Momenten zu denken, hier soll mir aber doch was mitgegeben werden.
Ja.
Denk mal drüber nach. Ne?
Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ich finde auch, das ist ein legitimer Kritikpunkt. Und ich möchte auch noch ergänzen zu meiner großen Sympathie oder gar Liebe, die ich für den Film habe, auch noch ergänzen. Er ist nicht frei von Kritikpunkten oder möglichen Kritikpunkten. Ich habe auch einige an dem Film. Ich finde auch, er meandert im letzten Drittel so ein bisschen, eiert ein bisschen rum, bevor es dann ans große Finale geht und das mich wiederum rundum befriedigt. Aber er wirkt etwas ziellos und das kann nerven. Es ist einerseits eben auch eingebacken in die Story, die der Film erzählt und in den Protagonisten. Der ist eben auch ziellos, aber eben auf so einer dramaturgischen Ebene kann das ein bisschen ermüden. Deswegen verstehe ich auch alle Menschen, die sagen, ja, irgendwie so nach einer Stunde oder anderthalb frage ich mich eben schon, was soll das Ganze? Weil die Antwort ist ja letztendlich auch nicht befriedigend. Wir kriegen zwar Antworten am Ende des Films und das ist ja, finde ich ja mittlerweile, habe ich auch als großen Pluspunkt begriffen und habe ich aber beim ersten Mal des Sehens so deutlich kritischer gesehen. Wir kriegen Antworten, aber die sind eben wahnsinnig unbefriedigend, weil sie so komplett hanebüchen sind, dass sie im Grunde, also sie erfüllen im Grunde die komplett abstruse Erwartungshaltung unseres Protagonisten und sind nicht irgendwie befriedigend, weil sie nur sagen, ja, es ist eben, war eben alles eine große Verschwörung, du hast schon recht mit deinen ganzen Spekulationen, aber so what, das wird eben auch nichts ändern.
Aber du bist leider nicht Teil davon.
Aber du bist leider nicht Teil davon, dieser interessanten Geschichte, die es da zu erzählen gibt, sondern du musst zurück in dein altes Leben und das ist eben das Leben, in dem du, Sam, Andrew Garfield, immer die uninteressanteste Person im Raum bist, egal wo du bist. Alle anderen scheinen ein viel, viel interessanteres, spannenderes Leben zu leben als du. Alle sind unglaublich mysteriös, geheimnisvoll, doppelbürdig, haben noch eine Geschichte zu erzählen, erleben die spannenderen Partys, nehmen die aufregenderen Drogen und du bist eben Sam und du bleibst immer Sam.
Ich meine, das ist auch irgendwie echt schön, wie er ja wirklich wie so eine Art Phantom durch diesen Film schleicht. Also man ist sich halt eben häufig auch unsicher, wissen die anderen Figuren überhaupt, dass Sam da ist? Mhm. Wissen sie, dass er mit ihnen im Raum steht?
Ja.
Vor allem bei mehreren Partys, auf die er sich halt in seinem T-Shirt einfach reinschleichen kann. Allerdings gut, wir wissen wahrscheinlich, je abgeranzter man auf einer Promi-Party aussieht, desto eher kommt man rein.
Ja, vermutlich. Also Abgeranztheit schadet auch gar nicht in dem Film. Ich finde diese eine wirklich sehr, sehr lustige Szene mit diesem Vorsprechen, wo du all diese sehr, sehr attraktiven jungen Frauen halt zu einer Audition gehen siehst und dann eben steht auf einen Typen, der vor seiner Garage hockt und da irgendwie Frauen zum Vorsprechen einlädt. Die fand ich schon ganz toll, ja.
Ja.
Also, auch wiederum eine Entzauberung des Hollywood-Traums, ja.
Hollywood-Entzauberung, genau. Hollywood-Mythos, genau. Ja, dass der Albtraum in der Traumstadt, ne? ich gehe, glaube ich, noch mal mehr so auf dieses, was mich den Film eigentlich ganz greifen lässt. Und das ist natürlich auch irgendwie der Reiz dieses Films, dieses Nicht-Greifbare, was du auch schon gesagt hast, das Meandernde, das Nebeneinanderhafte. Ich glaube, dazu gehört einfach, dass ich mir doch eine etwas irgendwie logisch oder strikter konstruiertere Welt gewünscht hätte. Mhm. Eben, also entweder hätte ich halt wirklich dann einen Inherent Vice-Film haben wollen, wo ich weiß, okay, hier ist irgendwie grundsätzlich alles möglich. Also hier sind wirklich alle irgendwie drauf. Na, ich weiß auch nicht. Oder doch mehr so ein Southland Tales oder sowas, was dann wirklich nochmal einen Sprung ins komplett Abgedrehte macht.
Sehr schön, ja, ja.
Also ich glaube, so Southland Tales ist, glaube ich, auch ein naheliegender Vergleich. Der wurde ja auch häufiger auch schon mal gezogen.
Ja, ja. Und da würde ich auch ehrlich gesagt komplett mitgehen. Es ist naheliegend, ja, aber es ist auch komplett schlüssig, dass man hier sagt, dass es halt.
Ich glaube, das ist halt einfach, also wir leben hier in einem 2011er LA, das aber offensichtlich die 50er nie verlassen hat oder die 90er oder die 50er, man ist sich nicht ganz so sicher. Also Ende 20, Anfang 30-jährige Figuren reden darüber, dass die Helden ihrer Jugend jetzt alle langsam wegsterben werden und reden über Jack Lemmon und Co.
Das ist großartig. Riley Keough guckt How to Marry a Millionaire, hat ein How to Marry a Millionaire Poster an der Wand, hat How to Marry a Millionaire Actionfiguren vor dem Fernseher stehen und ist eine Frau, genau, Mitte 20 und sagt, ja, komm hier, all die Stars, mit denen wir aufgewachsen sind, sterben jetzt langsam weg. Und ich dachte mir, okay, das ist irgendwie. Diese Aussage würde ins Jahr 1978 passen oder so.
Also genau. dann gibt es die Old Music Night, wo eben R.E.M., also das Album ist, glaube ich, von 93 gespielt wird.
Ja, ich glaube sogar noch später, ja. Sie spielen What's the Frequency, Kenneth.
Genau.
Ja.
Und Strange Currencies im Abspann nochmal. Ja, also auch eine kleine R.E.M.-Film, das fand ich nämlich schön, weil ich habe vergessen, was für eine gute Band das eigentlich ist. So, also natürlich ist auch hier Losing My Religion und so sind tolle Songs, aber ein bisschen überspielt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann da nochmal drauf gestoßen zu werden, das mochte ich an diesem Film sehr. Aber mir war diese Welt dann doch irgendwie einfach nicht greifbar genug. Weil ich mir dachte, ja, Mitchell, ich weiß schon, was du hier machen möchtest. So, du hast ziemlich viele Filme gesehen, du hast dich bestimmt auch sehr tief mit allen auseinandergesetzt für deinen Film, aber zwei Sachen weniger. Also so, vielleicht ist das auch viel einfach der Eindruck so der ersten 15 Minuten, wo ich ja wirklich zugeballert werde mit Referenzen und Postern und
es ist viel,
Ideen.
Ja,
ne? Es ist halt wirklich viel. Und ich frage mich dann, wie viel davon ist irgendwann angeben und wie viel ist wirklich so Worldbuilding? Also weil es ist, ich habe ja grundsätzlich sehr, super viel Respekt vor diesem Film und auch immer eine große Bewunderung für so Ego-Projekte. Das ist ja häufig der dritte Film, so wo Regisseure dann alles können. Also sagen wir, jetzt hau ich mal wirklich auf die Pauke. Und gleichzeitig ist mir Under the Silver Lake zu losgelöst, wie aber auch noch zu sehr mit angezogener Handbremse gefahren.
Okay.
So unbefriedigende Sentenzen mal eben einfach mal in den Raum stellen.
Nee, das ist aber auch richtig. Der Film ist ja auch, das Unbefriedigende ist ja auch in die Story, die der Film erzählt, eingebacken. Von daher muss vielleicht auch unser Filmgespräch am Ende des Tages unbefriedigend sein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also können ja auch noch ein paar Sachen eingehen. Deswegen finde ich das jetzt auch alles gar nicht so schlimm. Ich denke mal auch, ich werde ein paar Sachen äußern, die widersprüchlich sind, weil ich auch hin und her gerissen bin in Bezug auf einige Sachen. Wie gesagt, große Liebe für den Film, aber ich sehe auch ganz, ganz große Schwächen. Und dieses Everything but the Kitchen Sink oder Everything and the Kitchen Sink Dingen, so von wegen, ich schmeiß da mal alles rein, ist eben tatsächlich seitens David Robert Mitchell ein Problem oder eine Herausforderung, der sich dieser Film stellen muss, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Deswegen auch die Analogie zu Richard Kelly's Southland Tales, den er ja nach Donnie Darko gemacht hat, wo ihm eben auch alles zur Verfügung stand und er sich komplett verhoben hat, denken zumindest viele. Southland Tales kann ich auch noch einiges abgewinnen, aber er funktioniert für mich tatsächlich auch nicht als Film, den ich mir gerne abends angucke, um einfach mal eine spannende Geschichte erzählt zu bekommen. Da ist Under the Silver Lake schon besser, weil im Grunde hat er noch einen klaren erzählerischen Bogen von A über B nach C. Der kommt auch irgendwann irgendwo an. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt befriedigend, aber er kommt eben irgendwo an und man hat schon das Gefühl, der hat mehr oder weniger einen Plan, David Robert Mitchell. Aber auf dem Weg dahin, zum Ende seiner Geschichte, nimmt er eben so viele Umwege und wirft so viele mehr oder weniger bekloppte Sachen, Ideen da rein, dass man, glaube ich, schon so eine gewisse Routine auch in Sachen Filme gucken oder Blick auf die Filmhistorie haben muss, um sich da das Richtige rauszusuchen. Weil ich glaube, das kann einen eben auch überfordern, tendenziell aber auch nerven. Weil da ist unglaublich viel drin, von dem man eben denkt, genau wie du es gesagt hast, oh ja, komm hier, da flext aber einer ganz schön so mit seinem Wissen über die Hollywood-Geschichte und all den filmischen Referenzpunkten und so. Und wenn gerade mal nichts dabei zitiert wird, auch auf einer zum Beispiel musikalischen Ebene über den Score hier von Disaster Piece, der
großartig ist,
hervorragend ist, aber natürlich auch Bernard Herrmann und Co. emuliert, da macht das eben auf einer anderen Ebene. Da wird eben was anderes herbeizitiert, das irgendwie auch noch gerade aus irgendeinem anderen kulturellen Artefakt irgendeiner anderen Epoche stammt. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel und man muss sich genau raussuchen, was davon man eben mag. Und das andere auch, so schwer es manchmal ist, vielleicht auch manchmal ignorieren einfach.
Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt böse werde, würde ich halt sagen, es ist ein Film über die Leere der Popkultur oder irgendwie die Austauschbarkeit der Postmoderne, der sich aber genau dieser Mittel bedient.
Ja, vielleicht.
Da frage ich mich dann, wie zielführend ist das? Also halt etwas zu machen, um dann zu sagen, das ist aber genau so ist das. Mhm. Also, wie gesagt, ich möchte den Film jetzt nicht in die Deadpool-Ecke heben oder sowas, aber weil dafür ist Under the Silver Lake dann wirklich zu schlau und auch zu virtuos inszeniert und bietet mir viel zu viel Spaß, als dass es halt Deadpool wäre. Aber es hat doch hier und da mal so ein Geschmäckle.
Ja, natürlich, klar.
Aber es wird natürlich wieder dadurch eben einfach gerettet, dass wir Sam eben nicht ernst nehmen sollen. Aber dann ist es halt, ist es ein Ausstieg? So. Also, oder ist es eine Ausrede dann wieder? Es macht sehr viel Spaß, über Under the Silver Lake nachzudenken, sagen wir so. Die Ergebnisse sind nicht unbedingt befriedigend.
Ja, eigentlich hoffen wir das an dieser Stelle auch beenden. Ich glaube, damit hast du es wirklich auf den Punkt getroffen. Das ist wirklich der Punkt da, ne? Also wie du es beschreibst.
Ey, lass uns gerne über Highlights reden auf jeden Fall, weil ich habe Highlights.
Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie eine halbe Stunde im Gespräch und ich bin immer noch an dem Punkt, dafür zu argumentieren, warum es sich lohnt, über diesen Film nachzudenken, weil der Film eben auch vieles nicht richtig macht. Ich finde ihn auch stellenweise fast zu albern. Dann wiederum bin ich manchmal ganz dankbar für die Albernkeiten, weil das Ganze sonst eben ein albtraumhaftes Psychogramm wäre und wahrscheinlich schwer zu ertragen über eine Spielzeit von fast 2,5 Stunden. Andererseits weiß ich eben nicht, ob ich gesplatterte Eichhörnchen sehen muss und Pimmel, die auf Motorhauben von Ford Mustangs eingeritzt sind.
Das fand ich ganz toll.
Ja, es ist aber irgendwie auch schon lustig. Andererseits denke ich mir, braucht der Film diese vordergründigen Albernheiten? I don't think so. Und dann, wenn sie da sind, manchmal freue ich mich auch darüber, weil ich mir denke, sonst wäre es alles wirklich zu schlimm und zu fatalistisch, zu nihilistisch. Und also wir haben so viele Szenen, gerade gegen Ende, wo halt einfach die Figur von Sam, von die Andrew Garfield hier spielt, so komplett dekonstruiert, auseinandergenommen wird. Und also nicht nur, ich wollte gerade sagen, die Figur wird entzaubert, also das ist natürlich Quatsch, aber die Welt wird entzaubert, in der er lebt oder in der er glaubt zu leben. Er inszeniert sich ja, das hattest du auch bereits gesagt, so quasi als Held seiner eigenen Geschichte. Er ist das Private Eye, er ist der Sam Spade Hollywoods, der in seinem eigenen, durch seinen eigenen Film Noir wandert und dort Verbrechen löst und Geheimnisse aufklärt. In Wirklichkeit ist er aber wirklich, wirklich uninteressant und all das, was er glaubt, interessant zu sein, entspringt vermutlich einfach seinem drogenumnebelten Hirn.
Nintendo Power Magazine.
Ja, es ist alles so unglaublich banal. Genau, die Antworten, auf die er eben am Ende kommt, die entstammen dann irgendwelchen Comics oder Videospielzeitschriften. Und das ist alles.
Die man natürlich auch alle da hat. Also
ja, die man natürlich auch alle da hat. Und da macht es dann vielleicht doch noch Sinn, weil ich gesagt habe, eigentlich spielt es ja gar keine Relevanz, ist ja gar keine Relevanz, dass dieser Film Anfang der 10er Jahre spielt. Ich glaube, nur auf die Art und Weise ist es möglich, einigermaßen, also Andrew Garfield, der ja zum Zeitpunkt der Dreharbeiten auch so Anfang, Mitte 30 gewesen sein muss, in dieser Zeit zu platzieren. Weil ja, sonst wäre natürlich diese ganze Popkultur, die er ständig referenziert, die eben vor allem aus den frühen Mitte 90er Jahren kommt, für ihn nicht mehr relevant. Hätte man diesen Film tatsächlich 2018 spielen lassen, wäre es wahrscheinlich relativ abstrus, dass ein 33-Jähriger sagt so, ach ja, hier, Super Mario Brothers und Nirvana, das waren irgendwie meine Songs damals.
Ja, aber gleichzeitig, das hatten wir auch schon mal gesprochen, Riley Keough scheint ja auch in den 50ern stecken geblieben zu sein. Also das, ja, das würde ich dem Ganzen dann durchaus
aber ich glaube, das ist affektiert. Also, ich glaube, das ist tatsächlich so, das ist einstudiert, ja, tatsächlich. Mhm. Also bei ihr habe ich eher so das Gefühl, sie sieht sich eben selber so in der Rolle eines klassischen Hollywood-Starlets oder würde sich gerne als solches sehen.
Ja, sagen wir einfach die Auffälligkeit von 90er-Jahre-Relikten in diesem Film. Oder?
Ja.
Die Auffälligkeit ist auffällig, genau. Die Platzierung von 90er-Jahre-Relikten in diesem Film.
Ja, aber dann eben auch nicht wirklich so super konsequent. Also wenn wir am Ende zu dieser, darüber werden wir sicher gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen, zu dieser Songwriter-Szene kommen, relativ zum Ende des Films, wo eben quasi Sam offenbar wird, dass eben all die Pop-Songs, die er so liebt, von ein und demselben alten zynischen Sack geschrieben wurden, da reißt mir, glaube ich, auch eine Zeitspanne von 20 Jahren da mal
runter. Sogar noch mehr.
Ja, ja.
Der alte Mann sagt ja, er hat schon für die Großeltern die Songs geschrieben.
Ja, ja, er spielt ja, glaube ich, Backstreet Boys an, Nirvana, Pixies hier, Axel F, hier der Harald Faltermeier-Score aus Beverly Hills Cop.
Ja, und irgendwann ist er bei Beethovens Neunter oder so.
Ja, also, genau. Spielt die Titelmelodie von Cheers an, eine Serie, die, glaube ich, in den Anfang, Mitte der 80er begann.
Genau, Pixies laufen auch noch.
Jet, genau. I love Rock'n'Roll. Alles durch die Bank. Und Sam scheint das alles gleichermaßen stark zu berühren. Also es ist eigentlich völlig egal, ob da die Cheers-Titelmelodie läuft oder Backstreet Boys. Er ist bei allem so, was, das ist von dir? Oh mein Gott.
Ja, beziehungsweise so richtig, oh mein Gott, das ist von dir, ist er ja nur, als es dann zu Nirvana kommt. Wo er dann realisiert eben, dass das seine Jugend anscheinend auch nur ein Konstrukt war.
Einer meiner liebsten Gags ist sein Nirvana-Plakat mit der Unterschrift, ja, von Frances Bean, also der Tochter von Kurt, ja, Cobain, drauf, so von wegen, oh, ist das eine echte Unterschrift, fragt den Riley Keough.
Und er sagt, ja, recently. It was signed recently. Wo ich beim ersten Mal gucken habe, auch noch dachte, ach, sind wir hier in einer Parallelwelt, in der Kurt Cobain nie gestorben ist. Aber dann merkt man, ach so, nein, sind wir nicht.
Das ist aber sowieso das Allerbeste. Ich glaube auch ehrlich gesagt gar nicht so weit weg von der Realität einiger Menschen, die solche Dinge sammeln und sich dann eben Terminator 2 Poster ins Zimmer hängen mit der Unterschrift von irgendeinem kleinen Statisten, der mal auf irgendeiner lokalen Comic-Con aufgeschlagen ist und Autogramme gibt für 50 Euro das Stück und dann eben auch gerne mal das Terminator 2 Plakat signiert. Ja. Weil er Victim Nummer 3 ist von genau. Arnie.
Frightened Inmate Number 2. Ich mag die Songwriter-Szene eigentlich ganz gerne, weil die hat wirklich sowas angenehm Abgedrehtes, sowas Flirrendes, wirklich irgendwas Irres, wo man so das Gefühl hat, okay, wir verlassen hier gerade auch irgendeine Art von Realitätszustand.
Ja.
So, weil diese Szene beginnt, die beginnt ja relativ drollig, relativ lustig mit diesem, ja, netten alten Mann, der eben da sitzt und sagt, ach du, alles, was du je geliebt hast, war nur eine Erfindung und war eine Pastiche der Pastiche. Und dann wird's eben irgendwie ja immer creepier, irgendwie surrealer. Und vielleicht sind das auch die Szenen von Under the Silver Lake, die mir dann mit am besten gefallen, wenn der Film zwischendurch mal so einen kleinen Schwenker ins Bedrohliche, ins Unangenehme macht. Mhm. Wenn eben mal der Katzendämon oder was auch immer das ist, in seinem Zimmer steht. Wenn Figuren ihn durch den Park verfolgen.
Ja.
Aber ich muss, weil du die Szene vorhin angesprochen hattest, der Film hatte mich dann wieder gewonnen, nachdem er mich so in den ersten 20 Minuten etwas verloren hatte oder mich etwas unschlüssig hinterließ. Er hatte mich gewonnen ab dem Punkt, in dem Andrew Garfield diese drei Kinder verkloppt und ihnen Eier in den Mund steckt. Also, ja. Also Speiseeier, nicht Geschlechtsteile. Oh Gott. Ich fand das jetzt.
Nein. Ich glaube, das kam gar nicht anders. Ja. Nein. Das sind Kinder, die terrorisieren die Nachbarschaft, die machen Schramm mit Autos und werfen Haustüren mit Eiern, genau. Nein. Und kriegen eben selbige von Andrew Garfield ins Gesicht gedrückt. Ich musste auch tatsächlich sehr, sehr lachen. Angesichts solcher Szenen finde ich es auch verwunderlich, dass tatsächlich Menschen und also ich habe einige entsprechende Letterboxd-Rezensionen gelesen, immer noch darüber rätseln, wer der Hundemörder in diesem Film ist. Ich meine, wir sehen Sam als vollkommen zugedröhnte Person, die, wie wir dann eben auch später erfahren, kürzlich verlassen wurde, stark traumatisiert ist. Der ist eben auch jemand, der verkloppt Leute bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Also ist pathologisch gewalttätig, emotional komplett entrückt, holt dann auch noch relativ früh im Film eben Hundeleckerli aus der Tasche, die offenbar immer mit sich führt. Und trotzdem habe ich eben, lese ich dann eben immer wieder in Rezensionen, ja, es geht auch unter anderem auch in diesem Film um die Frage, wer ist der Hundemörder? Und ich denke mir, ja, okay, also ist jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, oder, wer der Hundemörder ist wahrscheinlich.
So viele Figuren gibt es im Film nicht. Also es gibt schon viele Figuren, aber es gibt nicht so viele Figuren, die irgendwie wichtig sind oder die wir häufiger als einmal sehen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so diese Sehnsucht, und die stillt der Film eben auch nur bedingt nach befriedigenden Antworten auf all die Fragen, die der Film aufwirft. Und man hängt dann eben doch, glaube ich, noch zu sehr an Andrew Garfield als hoffentlich doch irgendwie ansatzweise sympathischen Protagonisten, bei dem es mitzufiebern gilt, als um sich dann wirklich der Erkenntnis zu stellen, schon relativ bald, wenn man dann eben aufpasst, oh, ich glaube, er ist der Hundemörder. Ich meine, er läuft nachts durch irgendwelche Parks mit Hundeleckerli in der Tasche, aber schön, dass wir mal nicht drüber geredet haben.
Wer weiß das schon. Ja. Aber auch dieser Hundemörder gehört für mich auch zu den besten Momenten des Films, wo es wirklich so diesen Sweet Spot aus, sag ich mal, Brillanz und Blödheit so auf der gleichen Kippe erwischt. Nämlich die Backstory des Hundemörders oder dieses Schauspielers. Also muss ich vielleicht sagen, es gibt eben dieses Fanzine Under the Silver Lake, das Sam gerne liest. Er scheint auch so der einzige Leser zu sein, hat man das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es mich so zum Lachen hat bringen lassen, aber diese Motivation, dass eben ein Schauspieler in den 20er Jahren angefangen hat, Hunde umzubringen, weil er neidisch auf sie war und der Meinung ist, dass die Welt nur befreit werden könnte, wenn eben alle Hunde tot sind. Hat mich auch auflachen lassen.
Ja, ich glaube, da ist wirklich auch der Film, da glänzt er für mich. Wirklich erstmal in diesem sehr, sehr sympathischen Dekonstruktivismus, den er eben hier zur Schau stellt, und dann wiederum auch in diesen Szenen, in denen er eben einfach nur Albernheiten mit Suspense sehr gekonnt kombiniert. Da hat er für mich fast schon De Palma-eske Qualitäten. Vordergründig referenziert er häufiger Hitchcock, aber ich finde so in seinem Zusammenspiel von Suspense und Absurdem eben aus dem, was du gerade erzählt hast, dann trotzdem noch so Spannungsszenen zu bauen, wie eben diese Eulenlady, die dann auf diesem Videoband auftaucht und die dadurch die Szenerie-Starksten zu sehen, ein komplett absurdes Szenario, das eben aber trotzdem David Robert Mitchell eben inszeniert wie eine Szene aus It Follows. Darin finde ich eben den Film unglaublich stark. Also ich muss sagen, ich fand ihn, es gab so viele Momente, in denen ich dachte, ach, was für ein alberner Scheiß, die dann ziemlich schnell umschlugen in, wow, ist ja super creepy.
Ja, genau.
Weil natürlich, wie gesagt, also ich glaube, dafür ist auch David Robert Mitchells Drehbuch stark genug. Er lässt mich schon ausreichend genug mitfiebern oder emotional nah an der Figur Sam dran sein, dass ich schon mich so in seine Gefühlslage ein bisschen reinversetzen kann. Und das ist einfach gruselig. So absurd die Vorstellung ist, diesen nicht mittellosen, aber stark verschrobenen Comiczeichner da zu treffen, eben Patrick Fischler aus Mulholland Drive, der auch Mulholland Drive eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, die Szene beginnt absurd, und man möchte fast Mitleid haben mit Sam und dem Comiczeichner und diesem ganzen gedanklichen Konstrukten, die da aufbauen. Aber dann zwischenzeitlich vermittelt einem der Film eben, hey, vielleicht ist doch was dran an diesem ganzen Schwachsinn. Und das auf eine sehr, sehr beängstigende Art und Weise. Also nicht beängstigend im Sinne von nicht, ich habe keine Angst davor, dass die Eulen Lady nachts auftaucht. Aber wie es in Szene gesetzt ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Sam das eine wahnsinnige Angst macht. Weil für ihn ist das, er empfindet das Ganze ja irgendwann als eine existenzielle Bedrohung, was ihn da umgibt.
Ich glaube, das sind aber auch die Momente in Filmen von David Robert Mitchell, die ich grundsätzlich einfach sehr mag. Also so diesen gewissen Hintergedanken zu haben, dass hier grundsätzlich alles möglich ist. Mhm. Also ich sah mir eben als Vorbereitung auf diesen Film auch zum ersten Mal The Myth of the American Sleepover an.
Ja.
Und jetzt kann man mich vielleicht einfach auch sehr naiv nennen oder irgendwie etwas schreckhaft, aber da gibt es so eine kurze Ouija-Board-Sequenz. Und ich habe mich halt den ganzen Film über gefragt, ob der Film jetzt nicht eine Kippe macht. Also ob der Film jetzt nicht einfach ein komplett anderes Genre gibt. Mhm. Tut er dann nicht. Aber auch da muss ich diesen Coming-of-Age-Film ja lassen, dass Mitchell das wirklich für eine Minute als eine lupenreine Horrorfilmsequenz inszeniert. Und erst dann die Lichter wieder angehen lässt und dann lachen alle zusammen und dann war alles in Ordnung. Jetzt selber als Drehbuchautor und Regisseur einmal gesprochen, erkenne ich an vielen Punkten, was Mitchell hier gerne machen möchte. Ich glaube, er möchte sehr gerne kultige Szenen auf die Leinwand schaffen. Also so Szenen, an die man sich erinnert, die man bei YouTube auch nochmal nachguckt, weil es eben so cool war. Und etwas zu häufig schreit das für mich genau danach. So nach, jetzt hält der Plot mal kurz für 2 Minuten an und dann spielen wir mal einen Song ein und dann tanzt jemand und dann kann man sich das wieder anschauen. Funktioniert ja bei Tarantino und Co. auch irgendwie ganz gut. Bei Under the Silver Lake funktioniert es die meiste Zeit, sag ich mal.
Ja, ich würde dir auch vollumfänglich recht geben, tatsächlich. Gebe ich auch gerne zu, Under the Silver Lake ist nicht nur ein Film, den ich 4-mal gesehen habe, sondern bestimmte Szenen daraus deutlich häufiger. Kannst du gerne noch eine 0 hinter die 4 machen, weil sie mir einfach so besonders gut gefallen haben. Und dazu gehört eben tatsächlich diese Keller-Disco-Nummer mit dem R.E.M.-Song oder die Songwriter-Szene. Weil die sind eben für sich genommen sehr, sehr hübsche Minifilme von 2 Minuten oder 5 Minuten und kann man sich gerne immer wieder angucken. Ich würde übrigens also die Coolness der Songwriter-Szene noch ein bisschen sogar davor platzieren, also den Beginn der Coolness, nämlich bei diesen Mad-Paintings, wenn er da zum Anwesen des Songwriters schreitet. Und die sehen eben aus groß, wie direkt aus Citizen Kane gefallen. Also sehen aus wie das Anwesen von Xanadu aus, von Charles Foster Kane, dem Protagonisten von Citizen Kane. Und also ganz fantastisch. Insofern, ja, gebt ihr vollumfänglich recht. Szenen, die man gerne irgendwie dann nochmal bei YouTube rekapituliert und nochmal anguckt. Andererseits denke ich mir grundsätzlich sein Hang eben zu so klassischen Filmstoffen und einer fast klassizistischen Art der Inszenierung ist dann doch irgendwie relativ uncool, glaube ich, auch für ein jüngeres Publikum, was eben gerne whatever YouTube oder mal, um ein bisschen hipper zu sein, TikTok-Videos sich reinzieht. Weil ich glaube, die spricht das nicht besonders an. Ich glaube, die braucht andere popkulturelle Referenzpunkte als einen ollen Marilyn Monroe-Film aus den 50er Jahren. Oder alternativ der Verweis auf James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun bei diesem Los Angeles Observatory. Also ja, das sind tatsächlich auch, glaube ich, einfach so kulturelle Wegmarkierungen, die keinen Menschen mehr interessieren unterhalb von 40, 50 Jahren. Oder außer man ist jetzt wahnsinnig, also wirklich steckt knief drin in der amerikanischen Popkultur und hat sich zum Lebensinhalt gemacht, sich damit zu beschäftigen. Also ich glaube, dafür müsste der Film dann wiederum hipper sein. Also bei R.E.M. gehe ich zum Beispiel noch mit, weil ich glaube, das ist eine Band, die auch ein jüngeres Publikum heute noch gutierbar findet. Und ich glaube, ja, man kann schon sagen, wie du es gesagt hast, ich glaube, R.E.M. hat auch ein paar gute Songs gemacht. Ich würde sogar sagen, mehr als ein paar gute Songs gemacht. Also ich habe die mal wirklich heiß und innig geliebt in den 80er, 90er Jahren. Aber die sind auch eben heute noch cool. Wohingegen viele andere popkulturelle Artefakte, die hier durch die Gegend eiern, wirklich so der Marke sind, so ja, wirklich, ausgerechnet der Film. Ich meine, How to Marry a Millionaire. Also, dass darauf so viel inhaltlich eingegangen wird, ich glaube, das ist so, wenn man denn schon irgendwie einen Monroe-Film aus den 50ern nimmt, dann doch nicht gerade den.
Also ich meine, gerade diese Phase von Marilyn Monroe ist natürlich immer noch, oder erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit bei jungen Frauen, habe ich das Gefühl. Bei Studentinnen. Also das wird ja immer noch rausgekramt. Mir fiel jetzt ein Gedanke wieder ein, den ich am Anfang nicht so ganz konkretisieren konnte, aber durch deine Ausführungen eben, glaube ich, habe ich das geschafft. Der Film ist wahnsinnig voraussetzungsreich in seinen Referenzen, weil eigentlich musst du diese Referenzen irgendwie durchdringen können, um Spaß mit dem Film zu haben, aber dann steckt da eben nichts mehr hinter.
Ja.
Also wir hatten halt über dieses Hitchcock und De Palma-Ding gesprochen. Bei De Palma kann ich ja sagen, okay, da sind die Hitchcock-Motive drin, um aber irgendwie auch ein bisschen zu zeigen, was Hitchcock eben nicht konnte in den 40ern und 50er Jahren. Mhm. Und De Palma kann das jetzt eben. Und Mitchell macht dann praktisch die Referenz auf die Referenz, um mir zu sagen, dass es eine Referenz ist. Und dass das auch ganz schön leer ist.
Ja.
Und dann sitze ich davor und denke mir, ah, cool. Danke. Danke dafür. Ich geh weiter in mein Frederick Jameson Buch lesen.
Ja, es ist ein bisschen viel. Es ist irgendwie eine Metaebene in die Metaebene gezogen. Ich, wie gesagt, ich bin da auch nicht immer ganz happy mit. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich Dinge, die in eine falsche Richtung gehen und die eben schlimmer sind als das zu todesblätternde Eichhörnchen, bei dem ich mir denke, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber meinetwegen, wenn du Mitchell es lustig findest, so what, dann ist es, ich meine, es ist dein Film, ja, mach dein Ding. Aber dann gibt es eben auch so Figuren wie die von Topher Grace hier gespielte Figur, quasi so die Vertrauensperson von Sam. Ich glaube, der ist auch namenlos, soweit ich weiß. Ja,
Mann an der Bar.
Ja, genau. Mit dem man dann abends da sitzt, unter anderem und in einer Szene Mario Brothers spielt, aber dann in einem anderen Szenario eine Drohne fliegen lässt.
Girls bis bald,
genau. Fenster zum Hof mäßig da, genau, junge Frauen zu beäugen. Und ist das die Frau, die dann anfängt zu weinen, vor deren Fenster sie die Drohne dann stoppen lassen? Die Drohne, die sie anscheinend nicht zu hören scheint und die dann auch so zum kompletten Stillstand kommt? Ich habe die Drohnenszene, auch das wieder so eine komplett traumhafte Szene, die ich, glaube ich, nicht wirklich verstanden habe einfach. Ich weiß nicht, ob Mitchell die selber versteht, weil die Drohne scheint ja dann wirklich sich... Die
scheint sehr körperlos zu sein.
Ja, vor allem 2011 war, glaube ich, auch Drohnentechnologie noch nicht so weit, dass man komplett geräuschlos unmittelbar vor einem offenen Fenster eine Drohne hat schweben lassen können, um dort jemanden zu begaffen. Aber
also. Ich würde mich auch fragen, ob die Drohne da schon so verfügbar war für den Otto-Normalverbraucher. Aber gut, wir sind ja in Hollywood.
Wir sind in Hollywood. Also so sind alle reich, auch wenn sie es nicht sind. Also ich glaube, die einzige Person von den Hauptfiguren, möchte ich mal sagen, die wirklich reich zu sein scheint, ist Alan, die von Jimmy Simpson gespielte Figur. Jimmy Simpson, der wieder mal 10 Jahre jünger spielen darf, als er ist. Der ist älter als ich, aber dafür wieder irgendwie einen der besten Buddy spielt von Andrew Garfield. Macht ja auch einen guten Job und ist eben auf jeder Party zu Hause. Und ansonsten, ich meine, gibt es ja natürlich auch sehr, sehr, sehr viel mehr Reichtum. Wir haben immer so diese Fernsehberichte über den verschwundenen Milliardär.
Genau, das hat ja das so ein bisschen so Kennedy-Assoziation irgendwie mit verschwunden im See und mit drei Sexworkerinnen.
Mit drei Sexworkerinnen, eine davon eben Riley Keough, also Sarah, die eben Sam vorher kennengelernt hat, mit der er auch gerne was hätte, aber eben nicht darf. Er darf nur was haben mit so einer jungen, schlaksigen Freundin da im Dirndl, die irgendwie auch total nett zu sein scheint, aber sie sind beide komplett irgendwie leidenschaftslos beim gemeinsamen Sex. Also es ist irgendwie, es gibt so viel Handlung und so viele Figuren in diesem Film und für mich eben am Ende die Erkenntnis, im Grunde spielt es keine wirkliche Rolle.
Es ist ein Kreislauf. Wie gesagt, dieser Film ist ein Kreislauf, denn wir sind, im Prinzip sind wir am Ende genau wieder da, wo wir vorher waren.
Ja.
Und wir wissen, Sam würde es wieder tun.
Ja, und deswegen für mich eben auch ein toller L.A.-Film, weil er, und das ist vielleicht auch unfair, meinen Negativblick auf L.A. gewissermaßen bedient, als dass er mir Menschen zeigt, die eben so oberflächlich sind, dass sie nicht mal ihre eigene Oberflächlichkeit als solche erkennen, sondern für wahnsinnig tiefgründig halten. Also, dass sie wirklich auch Freundschaften pflegen, die keine wirklichen Freundschaften sind. Dass Sam auf diese Party kommt, auf der er Ellen trifft, also die von Jimmy Simpson gespielte Figur, und sich nur über Banalitäten austauscht. Da kommt nichts Interessantes rüber. Das ist alles vollkommen uninteressant. Und trotzdem, glaube ich, gehen die beiden nach Hause, zumindest Sam nach Hause, und denkt sich, ach, mein guter alter Freund Alan, schön, den mal wieder getroffen zu haben. Und eben er auch bei jeder oberflächlichen Bekanntschaft denkt, oh, die Frau, die hat was Geheimnisvolles. Vielleicht will sie was von mir. Ich würde unglaublich gerne mit ihr schlafen. Oh, was wird die wohl im... ich muss dieser Frau unbedingt nachstellen. Ich muss mehr über sie herausfinden. Und da ist halt nichts. Und ich glaube, diese Haltung, die all diese Menschen in sich tragen, ist am besten verkörpert und deswegen auch vielleicht mein Blick gar nicht so unfair, sondern einfach wahrheitsgemäß oder zumindest der Wahrheit von David Robert Mitchell, dem Drehbuchautor David Robert Mitchell, entsprechend gut verkörpert in der Figur von Millicent Sevens, der Tochter des verschwundenen und später für tot erklärten Milliardärs, die eben zu einem Zeitpunkt, an dem noch das Schicksal ihres Vaters ungeklärt zu sein scheint, wir erfahren dann später, er hat überlebt, aber wir erfahren zwischenzeitlich, oh, er ist mutmaßlich verstorben. Aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mutmaßlich entführt oder verschwunden. Und was macht sie? Sie geht auf einer Party feiern.
Ja, wie man das halt so macht.
Genau, und es wird eben auch von allen kommentiert. Hey, guck mal, da drüben ist die Tochter von des verschwundenen Milliardärs. Oh, es wird gar nicht in Frage gestellt, warum sie feiern geht. Sie ist aber einfach da, weil das macht man eben. Egal, ob Papa verschollen oder tot ist. So ein deeper Film.
Tief wie der Silver Lake.
Tief wie der Silver Lake, ja. Eines der wenigen Gegenbeispiele für die These, man solle bitte den Filmtitel nicht innerhalb des Films äußern, weil Under the Silver Lake, diese Phrase wird ungefähr 20 Mal gedroschen in den ersten 10 Minuten. Und Sam sitzt dann wirklich wortwörtlich da und liest dieses alte Fernsehen und sagt, Under the Silver Lake. Under the Silver Lake. Und spricht den Filmtitel mehrfach aus. Und es schadet dem Film nicht, möchte ich sagen.
Ja, ich muss es sagen, ich habe mich ja gefreut, als du ihn reingeworfen hast in den Mixer. Und ich habe ihn ja gerne jetzt auch zweimal gesehen. Ja, es ist ein Film. Under the Silver Lake ist auf jeden Fall einer der Filme unserer Zeit. Um es mal so zu sagen. Nein. Ich glaube schon, dass für Freunde vielleicht des etwas Verschrobenen, etwas sperrigen, das auf jeden Fall was sein kann. Man sollte vielleicht aber damit rechnen, dass man eben vor den Kopf gestoßen wird davon oder dass es einem eben gar nicht zusagt, vielleicht aber auch komplett. Also zum Beispiel die Freundin mit der ich den Film schaute, glaube ich, war kein Fan. Hm. Also wirklich, wirklich überhaupt nicht. Weil ich irgendwann einfach lachend auf diesem Bett saß und sie mich einfach auf dem Bett saß, wo wir es geschaut haben, und sie mich einfach nur anschaut und meinte, was? was zum Geier? Hm. Und mir dachte, ja, weil das ist so doof. Das ist so banal. Dass er diese Burger King-Werbung da zeigt, wo die Frau den Whopper in den Mund nimmt und sagt, da ist eine sexuelle Konnotation hinter. Das ist doch lustig.
Ja.
Ich habe einen Witz erklärt, super. Nee,
also ich würde ja auch mitgehen, ich finde das ja tatsächlich lustig. Aber verstehe eben auch Menschen, die das nicht so empfinden und die sich vielleicht auch an den Brüchen stören in diesem Film, beziehungsweise an der Nichterfüllung der Erwartungen, die gestellt werden an eine Geschichte, die eben zu Beginn sehr viele Fässer aufmacht und Fragen in den Raum wirft. Wer ist der Hundemörder? Welchem Verschwörungsnarrativ ist hier Sam auf der Spur? Oder genau, ist es nur ein von ihm erdachtes Narrativ oder gibt es da wirklich eine Theorie, die es zu belegen gilt? Was ist mit dem Milliardär, dem Verschwundenen, passiert? Und all diese Fragen, die der Film eben nach und nach beantwortet, aber eben in einer Art und Weise, die eben, glaube ich, unbefriedigend ist. Und da ist man ich hasse es, ehrlich gesagt, das Wort Adjektiv Lynch-esque zu gebrauchen, aber ich tue es jetzt hier doch einmal dann doch eher bei Mulholland Drive als bei einem De Palma-Film, der es dann doch noch ganz, ganz gut schafft, das Geschehene in eine unserer Realität ähnelnde Welt irgendwie so zu rationalisieren oder begreifbar zu machen. Wohingegen eben Under the Silver Lake irgendwann sagt, wir drehen jetzt komplett frei. Wir erschaffen plötzlich Figuren wie hier diesen heimatlosen König, der dann Sam abholt und quasi zur Wahrheit führt. Die Wahrheit führt durch irgendwelche Tunnels, die aussehen wie Bühnenbauten, die überhaupt nicht einer Realität, so wie sie uns umgibt, ähneln. Wir haben diesen Hobo-Code, der überall aufschlägt, also diesen obdachlosen Code, der eben Sam mehr oder weniger subtile Warnungen schickt, so von wegen, da darf er sich hinwagen und dem Ort bleibt lieber fern. Und es passiert eben Dinge, wie alte Männer, die gegen Ende, großer Spoiler des Films, dann auftauchen und erzählen, ja, wir befinden uns hier quasi in einem Erhebungszelt, also Ascension Tent oder Unterschlupf, der uns tatsächlich zu, ähnlich wie es L. Ron Hubbard einstmals seinen Jüngern verkündete,
voraussagte,
uns zu höheren bestimmte Wesen in neue Welten führt. Also es wird, geht eben komplett drüber, nur um dann am Ende zu dem Schluss zu kommen oder Sam wieder in einer Realität zu platzieren, die genauso banal und doof und nervig ist und unbefriedigend wie die, in der er diesen Film begonnen hat. Und ich kann komplett verstehen, dass man da rausgeht und sagt, okay, ja, also irgendwie habe ich mir dann doch am Ende mehr erwartet.
Schön gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob es so schön gesagt ist.
Dann gehört, das ist voll okay, wenn ihr so fühlt, dann gehört ihr halt nicht zu den Aufgestiegenen.
Ja.
Dann habt ihr halt noch Hundeleckerlis in der Tasche.
Und ich wollte hier noch eine Sache noch mal reinforcen, wie nennt man das, bekräftigen, das, was du gesagt hast. Der Blick der Kamera auf die weiblichen Figuren ist sehr von Sam geprägt, aber mutmaßlich auch vom Regisseur und Autor David Robert Mitchell. Und ich möchte mal The Silver Lake auch als Jungsfilm beschreiben. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt eine These, die ich auch gerne mal widerlegt sehen möchte, aber auch wenn ich so in meine kleine cinephile Bubble gucke, ein Film, den, glaube ich, vor allem jüngere Männer und ältere Männer gut finden.
Ja, ich meine, da sprachen wir am Anfang des Gesprächs, ja auch schon drüber, das ist ja auch eine komplette Männerfantasie.
Ja, genau, ein Film, der damit endet, dass ältere Männer sich mit jungen Nymphen ins All beamen lassen, ja, gut.
Und wie gesagt, deine Nachbarin, nachdem du sie halt mit dem Fernglas beobachtet hast, nur sagt, ach cool, ja, spannend.
Natürlich, oh ja, komm mal rüber, lass es Sex haben. Komm
mal
rüber,
hast du was probiert? Ist voll okay, wenn du es gemacht hättest.
Ah, sehr schön. Ich danke dir, Finn. Wo kann man dich sonst noch hören?
Bei den Zelluloid-Zynikern natürlich. Das ist mein Hauptpodcast, wo ich zusammen mit Moritz Fürste vor allem über Kinderfilme rede im Hauptprogramm. Und dann gibt es mehrere Nebenformate wie German Gulasch oder den Rückblick, wo wir jetzt gerade auch eine Folge gemeinsam aufgenommen haben, lieber Patrick. Und ich bin seit neuestem Co-Host des Podcastes Schauplatz von dem lieben Nikolas Pusse, den ich auch gerne nochmal empfehlen möchte. Da reden wir einmal im Monat auch über Rückblicke, über interessante Sachen, die wir gesehen haben. Ja, und ich habe gehört, ein Literaturpodcast steht noch an mit dem lieben Lukas Bawenschik, der hat aber noch keinen Namen.
Okay.
Aber es kommt was.
Das ist eine ganze Menge. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du dabei warst, dass wir über diesen Film sprechen konnten und der mir sehr viel Vergnügen bereitet, also Under the Silver Lake gucken und die Antworten dieses Films mögen unbefriedigend sein, aber die Erkenntnis bleibt, Stinktier-Gags sind besser als Eichhörnchen-Gags.
Bye-bye.
Bye-bye.
Feuer. Freue mich, hier zu sein.
Du lebst auf einem Jahrmarkt und hoffst, einen Preis zu gewinnen. Was gewinnst du schon?